Welterwachen. Schritte in die neue Zeit. Ein Podcast von und mit dem Autor und Historiker André Buchheim.
Das wirkliche Erwachen aus unserer alltäglichen Trance wird als ähnlich gravierend beschrieben wie das Erwachen aus dem nächtlichen Schlaf. Als ein völlig anderer Bewusstseinszustand, ein grundlegender Wandel, eine grundlegende Transformation unserer selbst und ist also nur möglich, wenn wir anfangen, unsere Konditionierungen und unbewussten Verhaltensmuster wahrzunehmen und sie mit der Zeit aufgeben. Wenn sich die Schleier der alten Muster langsam zu lüften beginnen, fangen Liebe, Mitgefühl und andere wesentliche Qualitäten an, als natürliche Bewegung aus unserem Inneren zu fließen. Wir können sie nicht herbeizwingen, aber indem wir anfangen wahrzunehmen, wie wir ihnen im Wege stehen, befreien wir diese urmenschlichen Eigenschaften aus ihrem Gefängnis. Dies sagt der amerikanische Autor Mark Sutton in Heile dich selbst und unsere Erde. Und damit herzlich willkommen, ich grüße das Licht in euch zum Podcast Welterwachen, Schritte in die neue Zeit. Und wir nehmen uns heute das Thema Erwachen und Erleuchtung von Mensch und Welt vor. Ja, wie aus dem eingänglichen Zitat schon sichtbar wird, ist das Erwachen wirklich ein vollkommen anderer Zustand, der zwar den alten Zustand auch noch mit inkludiert, aber einen so erweiterten Rahmen und einen so radikalen Perspektivwechsel beinhaltet, dass man wirklich von einer vollkommen neuen Sicht auf die Welt sprechen kann. Und über dieses Erwachen möchten wir heute reden. Ich werde dabei auch wesentlich von mir und meinen Erfahrungen berichten, aber auch Bezug nehmen auf andere Traditionen. Wenn ich hier auf meine Erfahrungen Bezug nehme, dann ist das immer im Rahmen dessen, was man als göttliche Magie bezeichnet, was ich ja praktiziere, mein spiritueller Weg sozusagen. Und kann jetzt auch nicht für die Interessensgemeinschaft Neue Zeit allgemein stehen, weil diese ist ja interreligiös aufgebaut und interspirituell. Das heißt, dort sollen Menschen aller möglichen Glaubensrichtungen und spirituelle Traditionen teilnehmen. Und obwohl es dieses Erwachen oder Erlösung, Erleuchtung, wie man das auch immer nennt, in allen Traditionen gibt, das ist eigentlich das eigentliche Ziel, warum ich mich überhaupt auf den Weg begebe, kann ich es natürlich nicht zum Beispiel aus Sicht eines Katholiken, eines Buddhisten oder Hindus erklären. Das kann ich nur theoretisch machen. Und so greife ich also auf meine eigene Erfahrung zurück. Aber innerhalb der IG Neue Zeit ist natürlich jeder Weg zum Erwachen ein richtiger Weg. Gut, nehmen wir erstmal diesen Begriff des Erwachens. Der wird nämlich ziemlich überstrapaziert von einigen Leuten. Da denke ich so an die Querdenkerbewegung, an Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger, die diesen Begriff verwenden und ihn natürlich in vollkommen anderer Art und Weise verwenden, als das ursprünglich mit dem Begriff verbunden war. Wobei man, wie gesagt, diesen Begriff auch vielseitig verwenden kann, auch wenn man morgens aufwacht. Ist das ja eine Form des Erwachens. Aber das spirituelle Erwachen, das hier gemeint ist, das ist anders definiert. Ein Querdenker oder auch ein Verschwörungstheoretiker meint nämlich mit Erwachen den Moment, wo jemand seine alte Weltsicht aufgibt und sich der Verschwörungstheorie oder auch dem Reichsbürgerglauben, dem Querdenken etc. pp. Anschließt und dies als seine neue Weltsicht, eben die in Anführungsstrichen erwachte Weltsicht, empfindet. Faktisch ist es aber so, dass es nur die Wahl eines eigenen und neuen Traumes ist. Die Menschen, die von dieser Art des Erwachens sprechen, schlafen also noch genauso wie die anderen 98% da draußen. Sie sind nur mit dieser Welt, mit dem Traum der Welt dermaßen unzufrieden, dass sie sich einfach einen eigenen neuen Traum wählen, den sie sich einbilden, den sie sich aufsuggerieren und innerhalb ihrer Echokammer sich gegenseitig bestätigen. Woran erkennt man denn jetzt, dass dieses Erwachen kein wirkliches Erwachen im Sinne der eigentlichen Definition ist? Nun, solange du weiterhin in einer getrennten Weltsicht verbleibst, bist du auch noch nicht erwacht. Denn die non-duale Sichtweise, wie man das zum Beispiel in Indien nennt, die ungetrennte Sichtweise, ist ein typisches Anzeichen vom Erwachen. Das heißt, solange es noch ein Ich und ein Du gibt oder ganz speziell bei den Reichsbürgern, Querdenkern und ähnlichen, auch Sekten zum Beispiel, solange es ein Wir gegen Die gibt, ein Innen gegen Außen und so weiter, immer ein Gegeneinander und Trennung zwischen diesen Gruppen und auch Einzelwesen. Solange ist kein Erwachen erfolgt. Das kann man also ganz einfach feststellen bei sich, wenn man auch sich als Erwachten sieht oder als Erwachte. Stell dir einfach die Frage, gibt es eine Innen- und eine Außenwelt? Sehe ich die Welt getrennt? Sehe ich die Welt in verschiedenen Blöcken, die gegeneinander stehen? Solange das der Fall ist, solange das sozusagen meine Identifikation ist mit dem eigenen, mit der eigenen Gruppe, bin ich nicht erwacht. Denn Erwachen bedeutet, diese Eigenidentifikationen zu erkennen und zu überwinden. Und gerade diese Überwindung fällt schwer. Auch bei Meister Jesus kommt das häufiger vor. Man muss sein altes Leben aufgeben. Man muss sich überwinden, um ihm nachfolgen zu können. Und da ist auch genau das gemeint. Auch der Buddha beschreibt die Schwierigkeiten, die ein Erwachender hat. Und sehr schön ist zum Beispiel auch die Beschreibung von Erich Fromm. Der sagt an einer Stelle, ich glaube in Revolution der Hoffnung, wenn man jemanden diese Krücken des Habens wegnimmt, also das, womit er sich identifiziert, wo er sagt, das bin ich in der Welt und das ist das andere, das ist das Fremde, meins ist gut, das andere nicht und ich habe etwas, ich habe eine Weltsicht, ich habe Besitz, ich habe Auto, Haus und Frau und Kinder, das habe ich alles und deshalb bin ich das. Solange das also vorherrscht, ist man nicht erwacht. Und wenn man jemanden diese Krücken wegreißt, meint Erich Fromm, dann ist das vom Gefühl her für die meisten so, wie wenn man einen Nichtschwimmer ins offene Meer wirft. Die Panik, die da hochkommt, die Angst, alles aufgeben zu müssen, alles loslassen zu müssen, zu nichts zu werden, ist verdammt groß. Die ist, ich glaube, mindestens so groß wie die Angst vom Tode. Und damit ist sie auch eng verwandt. Es ist auch so, dass jemand, der das Erwachen erlangt hat, auch die Angst vorm Tod verliert, weil mit dem Erwachen verbunden ist auch die Einheit von Vergangenheit und Zukunft und die Einsicht, dass die Essenz dessen, das, was man ist, eben nicht sterblich ist. Das ist auch gemeint mit dem ewigen Leben, das man dann findet oder eben der Erlösung aus dem Kreislauf des Lebens, wie es die Hindus oder die Buddhisten beschreiben. Also das, was sozusagen die Querdenker, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und so weiter als erwacht bezeichnen, hat also mit dem wahren Erwachen nichts zu tun, weil man eigentlich immer noch in diesen Ego-Blöcken verharrt, sie nur etwas verschiebt und anders betrachtet. Interessant ist hier auch ein Blick in die Geschichte, denn dass dieser Begriff in dieser Szene so auftaucht, ist auch kein Zufall. Eine wesentliche Formel des Nationalsozialismus in den 20er, 30er Jahren war Deutschland erwache. Und auch hier ist genau dasselbe gemeint, was ich gerade zu Reichsbürgern, Querdenkern etc. pp. Gesagt habe. Gemeint war, dass man diesen Traum der Welt loslässt und in diesem Glauben erwacht, die Juden seien das Böse, die Juden sind schuld an allem, die Juden sind eine niedere Rasse und so weiter und so fort. Das heißt also wirklich, zu diesem Weltbild der Nationalsozialisten überwechselt. Das wird als Erwachen bezeichnet. Interessant ist, dass natürlich diesen ganzen Mechanismus, der hier sichtbar wird, also diesen Wechsel des Traumes, trotzdem ein Grundmechanismus des Erwachens zugrunde liegt, nämlich man kann nichts aus der alten Welt mitnehmen. Sobald man sich dieser neuen Weltsicht der Sekte verschreibt, ist das Alte obsolet. Ne? Man ist wirklich in einem neuen Zustand angekommen. Und das ist beim Erwachen genauso. Man muss das alte Leben, den Traum, den Schlaf loslassen, um eben in diesem neuen Leben ankommen zu können. In dem, wo man eben erwacht ist, wo das Bewusstsein frei ist. Es ist ein, man spricht vom reinen Bewusstsein, ein Bewusstsein, das gelöst ist von aller Identifikation mit niederen Zuständen, mit Vergänglichkeit, mit dem Körper, den Gedanken, den Gefühlen und so weiter und so fort. So, also dieser Schnitt, der ist auch beim spirituellen Erwachen. Allerdings ist es hier sozusagen ein vertikaler Schnitt. Man wechselt von einem vergänglichen Weltbild zu einem anderen vergänglichen Weltbild, während es beim wirklichen Erwachen ist, man lässt das vergängliche Weltbild hinter sich, und zwar sämtliche vergängliche Weltbilder, und wechselt über zur Ewigkeit und blickt auf die Welt aus Sicht der Ewigkeit. Gut. Wir haben solches Erwachen auch in anderen Dingen der Spiritualität. Wir kennen zum Beispiel auch die, wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen, die Lebensreformbewegung, die versuchte, so ab 1900 ungefähr, also Vorläufer ging sicherlich schon früher los oder Anstöße dazu, aber ab 1900 versuchten die, eine naturgemäße Lebensweise zu propagieren. Ein wesentliches Zentrum war der Monte Verità in der Schweiz. Und viele radikale Aussteiger trafen sich dort. Das ist vielleicht vergleichbar mit einer frühen Art Hippie-Kommune, und auch in den Hippies findet man diese Ideale wieder. Problem ist nur, dass wenn das Aussteigen propagiert wird und auch mit einer veränderten Lebensgestaltung einhergeht, dass es dann noch nicht unbedingt das Erwachen ist. Das heißt also, nur weil ich mich gesund und vegetarisch zum Beispiel ernähre, heißt das nicht, dass ich dadurch allein schon im Erwachen angekommen bin. Es ist also, wie soll ich sagen, problematisch, wenn man sich so einer Lebensweise zuwendet, ohne das Erwachen anzustreben oder es bereits erlebt zu haben. Und das Problem besteht darin, dass ich mich in so einer Lebensweise zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel zum Vegetarismus oder zu einem veganen Lebensstil, zwinge, ohne den vorherigen Lebensstil, also den Genuss von Fleisch oder auch Genuss von Alkohol oder anderen Genussmitteln, wirklich innerlich aufgegeben zu haben. Das heißt, ich halte innerlich noch daran fest und bin praktisch jedes Mal frustriert oder nähere auch den Frust, wenn ich mich weiterhin zu dieser veganen oder vegetarischen Ernährungsweise zwinge. Das habe ich auch deutlich gemerkt in meiner Biografie. Ich habe früher viel Fleisch gegessen. Das ist also auch aus der Tradition, wo ich herkomme. Meine Großmutter stammt aus dem Sudetenland. Also dort war eher die böhmische Küche präsent mit Knödel und Gulasch. Und man merkt schon, also ohne Fleisch geht da fast nichts. Das ist erstaunlich, zumal wir eine große vegetarische Tradition haben, weil früher war es nicht so, dass jeden Tag Fleisch auf den Tisch kam, schon aus Gründen der Armut, man konnte sich das nicht leisten. Und so gab es eben auch viele vegetarische Gerichte, und die meisten Menschen ernährten sich die Woche über vegetarisch, und es gab halt nur am Sonntag mal einen Braten. So. Ich sammle übrigens auch alte vegetarische Kochbücher, also da gibt es auch einiges zu entdecken. Aber das führt jetzt zu weit vom Thema weg. Jedenfalls war es bei mir so, dass ich auch vorher versucht habe, das Fleisch zu reduzieren, aber nie wirklich davon loskam. Und ab dem Moment meines Erwachens baute sich das ab und wandelte sich ganz von selbst zum vegetarischen Lebensstil. weil es einfach nicht mehr ging. Und das ist eben das, wenn man wirklich die innerlichen Grundlagen losgelassen hat, dann kann man einen neuen Lebensstil begründen und fühlt sich sogar von ihm angezogen, fühlt sich wohl damit und kann auch sich das Alte gar nicht mehr vorstellen. Und dieser Schnitt, der muss erstmal innerlich erfolgen, ansonsten erzeugt es nur Frust. Das hat man übrigens auch bei vielen Sekten, also wenn da Menschen Mitglied werden und jetzt sich dem Guru unterwerfen, einem bestimmten Lebensstil unterwerfen, der eher dem eines des Mönchs oder einer Nonne gleicht, sich vegetarisch ernähren, ohne sich innerlich davon wirklich gelöst zu haben, ohne sich innerlich von ihrem Ego gelöst zu haben und auch gar nicht auf diesem Weg sind, dann entsteht natürlich ein großer Frust und ein großer Druck. Gut. Heißt also, es gibt die Möglichkeit, wenn man sich auf den Weg macht, durch äußere Maßnahmen innere Veränderung zu erreichen, funktioniert aber nur, wenn man diese innere Veränderung dazu auch fokussiert, wenn man sich nur auf die äußere Maßnahme konzentriert und die innere Veränderung beiseite lässt, dann entsteht nur Frust. Andersrum, wenn man sich nur auf die innere Veränderung konzentriert, das geht auch, das ist nur für manche auch ein schwieriger Zugang, dann geschieht die äußere Veränderung auch ganz automatisch, sobald sich die innere zeigt. Gut. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Erwachen und dem Träumen auch in der Mentalität des Menschen. Nämlich den, wenn man aus Sicht der Ewigkeit auf das Geschehen der Welt blickt oder eben aus der normalen menschlichen Perspektive, wie wir sie gewohnt sind, dem, wie es so schön heißt, hautverkapselten Ich, so nennt die New Ager sehr gerne, wo man wie in einer Sardinenbüchse eine neben der anderen ist und abgeschlossen von allem anderen. Das sind zwei verschiedene Perspektiven, die Perspektive der Ewigkeit oder der Ganzheit, könnte man auch sagen, und die menschliche Ich-Perspektive, die abgeschnittene, die getrennte, die kleine Perspektive. So, aus dieser kleinen Perspektive schaut man immer aus einer Art eingeengten Sicht seines Ich, wie mit Scheuklappen, von innen nach außen auf die einzelnen Phänomene. Und das kennt, glaube ich, jeder. Wir haben Augen im Kopf, wir haben Ohren, wir schauen nach außen, wir hören nach außen und sind ständig auch mit dem Außen beschäftigt und nicht mit unserem Inneren. Das führt uns dazu, dass wir diese Außenwelt auch so, wie sie ist, als real annehmen, ohne uns jemals mit den inneren Grundlagen beschäftigt zu haben, wie wir diese Außenwelt eigentlich verzerren und gar nicht so sehen, wie sie wirklich ist, sondern nur so, wie sie das Ich sehen will. Und aus Sicht des Ich sind wir halt getrennt von der Welt und die vergänglichen Phänomene ziehen wie ein Fluss an uns vorüber, scheinbar auch untereinander getrennt, von mir getrennt, unabhängig voneinander. Und die haben auch gar nichts mit mir zu tun, das ist halt irgendwo da draußen, ne? Das Ich steht so im Zentrum seiner selbst. Es kennt sich nicht, weil der Blick ist ja immer nach außen gerichtet, nicht auf es selbst. Es beschäftigt sich sehr ungern mit sich selbst, weil da würde es einiges erkennen, was ihm nicht gefällt. Und es ist dann auch im Zentrum seiner Welt, nicht der Welt, der Wirklichkeit, wie sie ist, sondern seiner Wirklichkeit, seiner eigenen Vorstellung, wie es zu sein hat. Das sind Muster, das sind Programme, wie wir die Welt dann auch deuten und wie wir letztlich auch im Handeln mit der Welt umgehen. Wie anders sieht da der Blick aus Sicht der Ewigkeit aus, die alle Teile mit einschließt und in allen Teilen ihr Zentrum findet? Hier ist nicht das Ich und meine Welt das Zentrum, sondern die Welt an sich ist das Zentrum, die mein Ich mit enthält, aber eben auch alle anderen Teile. Und in allen anderen Teilen, in allen anderen Menschen, in allen anderen Lebewesen, aber selbst in allen anderen Planeten, Sternen, im gesamten Kosmos, in jedem einzelnen Atom ihr Zentrum hat. So, da kann ich nicht mehr von mir als Ich sprechen. Für mich ist nach dem Erwachen auch das Ich bloß noch ein sprachliches Vehikel zur Verständigung. Ich habe einige Zeit versucht, das Ich einfach aus der Sprache wegzulassen, aber dann wird Sprache undeutlich für diejenigen, die eben die Erleuchtung noch nicht haben. Also habe ich mir dann wieder angewöhnt, das Ich reinzunehmen und von mir und mich zu sprechen, obwohl ich davon gar nicht sprechen kann, ohne letztlich das Ganze und alle zu meinen. So. Wenn ich diesen neuen Blick mir errungen habe, den Blick der Ganzheit, das heißt, ich selbst bin ganz und heil geworden, in einer Ganzheit wirksam, dann trage ich auch für das Ganze Verantwortung. Wenn ich im Ich verhaftet bin nach wie vor, kann ich noch nicht mal für mich selbst Verantwortung tragen. Die meisten glauben zwar, dass sie Verantwortung tragen, aber sie quälen sich praktisch durch, die Bedürfnisse zu erfüllen, die das Ich stellt und die auch man glaubt, dass man bei den anderen befriedigen muss, was die anderen so über mich denken, etc. pp. Und noch nicht mal dem kann man wirklich ernsthaft nachkommen. Es ist eigentlich auch vollkommen unmöglich, weil man einer Illusion hinterherläuft und eine Illusion kann keine Erfüllung bringen. So. Und es geht dann eben auch um das Thema der Verantwortung. Verantwortung ist ein interessantes Thema deshalb, weil wir ja durch unser verantwortungsloses Verhalten im Ego, in den ego-basierten Systemen, in der Gefahr sind, uns selbst zu vernichten. Ne? Klimawandel etc. pp., das ist ja kein Quatsch, sondern das sind tatsächliche Lebensrealitäten, die wir erschaffen. Verantwortung auch, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in der Vergangenheit, zum Beispiel für die Juden im Dritten Reich, wer erleuchtet ist, trägt für alle mit Verantwortung und nicht nur für die eigenen. Ne? Sobald man nur auf das eigene schaut, kann es eben zu solchen Verbrechen kommen, kann es zu Krieg kommen, kann es auch zur Vergewaltigung kommen und so weiter und so fort. Verantwortung ist ein interessantes Wort, denn es steckt das Wort Antwort darin. Verantwortung ist also eine Art Verschränkung, die entsteht, indem ich etwas rausgebe, also etwas spreche, eine Resonanz ausstrahle, etwas einbringe, eingebe und das, was dann daraufhin aus der Welt oder von meinem Gegenüber zurückkommt, das ist die Antwort. Und es ist in meiner Verantwortung, so zu handeln, dass diese Antwort positiv ausfällt. Das heißt also, ich müsste immer positive Dinge, liebevolle Dinge einspeisen und dann kann ich auch entsprechend etwas Lichtvolles zurückerwarten. Ne? Verantwortung nennen wir also jenes Verhalten, das auf liebevolles Handeln in der Welt berechtigt auf eine liebevolle Antwort von der Welt hoffen darf. Unverantwortlich hingegen ist, sich schlecht, böse und falsch benehmen gegen seinen Nächsten, aber dann trotzdem eine liebevolle Antwort erwarten. Das ist natürlich immer die Krönung. Da gibt's Leute, gerade so in den sozialen Medien, die sind nur am Hetzen, Lügen und Meckern, erwarten dann aber, dass man mit ihnen liebevoll umgeht. Ganz toll. Das ist vollkommen verantwortungsloses Verhalten. So, der wache Geist, also derjenige, der erwacht ist, weiß, seinen Acker in sich, auf dem er pflügt, sät und den er pflegt, um in der Welt zu ernten. Dieser Acker in uns, das ist praktisch das Feld des Herzens, das Feld in uns, das ist unser eigenes Arbeitsfeld, unser Werkstück, wenn man so will. Und das sind wir selbst. Wir müssen nicht da draußen rumkritteln und immer die anderen belehren wollen. Nein, uns selbst müssen wir belehren, uns selbst müssen wir erziehen und uns selbst müssen wir letztlich auch erkennen. Und wenn wir uns um uns selbst kümmern und diesen Boden in uns beackern, dort die Saat einbringen oder die Saat, die schon eingebracht ist, also unsere Fähigkeiten, Anlagen etc. pp., zur Blüte bringen, dann können wir diese Fähigkeiten anwenden in der Welt und dann gibt es eben aus dieser Verantwortung auch eine entsprechende Antwort aus der Welt. Das heißt, wir können irgendwann ernten. Der Träumer, also der noch dem Schlaf der Welt, des Egos verpflichtet ist, hingegen achtet seiner Saat und ihrer Pflege gar nicht. Das ist ihm egal, sein Inneres interessiert ihn meist gar nicht, weil er viel zu sehr mit den äußeren Phänomenen verstrickt ist. Er ist weder hier noch da irgendwo irgendeiner Wirklichkeit verpflichtet, sondern nur dem, was er sich als Wirklichkeit einbildet. Er erhofft stets das Beste. Das ist typisch für Egos. Die wollen immer das Beste, das Größte, das Schönste, haben große Flausen im Kopf, spucken große Töne. Aber es steckt wirklich nichts dahinter. Am Ende bekommen sie genau das, was sie gesät haben. Sie ernten, was sie gesät haben, nämlich Unzufriedenheit, Unglück und Enttäuschung. Heißt, wenn wir jetzt ein Fazit mal kurz ziehen, ein Zwischenfazit, in der Verantwortung für das Ganze und damit in einem erwachten Lebensstil erblüht das Glück des Einzelnen. Mein Glück wie das jedes anderen Lebens. Gut. Das Ganze spiegelt sich dann auch wieder in der Verantwortung. Sind wir wieder bei dem Begriff, für die Welt und letztlich für die Gesellschaft, in der wir leben und die wir mit produzieren. Wir sind die Produzenten dieser Welt und je nachdem, wie wir eingestellt sind, wenn wir weiterhin in der Ego-Illusion sind, bringen wir halt Illusionen in die Welt, die uns dann piesacken und zwacken als Albträume, Krieg etc. pp., ich habe ja schon einige aufgezählt. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, es ist durchaus möglich, dass wir uns eine bessere Welt schaffen. Der Mensch ist vom Bewusstsein her durchaus fähig, die Dinge wesentlich besser zu machen, wesentlich gerechter zu gestalten, der Erde und dem Leben eigene Rechte zu geben, diese zu achten und die Würde auch des gesamten Systems sozusagen wiederherzustellen. Aber, so sagt der Systemtheoretiker, Biologe und Physiker Peter Russell, echte, bedingungslose und universale Liebe kommt aus der persönlichen Erfahrung von Einssein mit der gesamten Menschheit und der gesamten Schöpfung. Eben diese Erfahrung des Einsseins ist nötig, ehe sich die Vision einer idealen Gesellschaft erfüllen kann. Und dieses Einssein, das entsteht da, wo ich alle Trennung, alle Identifikation mit dem eigenen aufgegeben habe. Und diese Erfahrung brauche ich, um selber mich zu idealisieren, selber ideale Dinge auch einzuspeisen, aber eben damit auch dann, wenn viele Leute dieses Einssein praktizieren, wenn viele Leute auf das Erwachen zugehen, dass sich dann eben die Gesellschaft auch ändert von einer ego-basierten weg hin zu einer liebebasierten Gesellschaftsorganisation. Was Peter Wassley hier auch sagt, es geht um die Erfahrung. Ne? Also bei vielen spirituellen Menschen ist es so, die sprechen gern von Erleuchtung und Erwachen, philosophieren auch darüber, belehren sich gegenseitig darüber, aber kaum einer hat wirklich die Erfahrung, also hat das wirklich im eigenen Leben erfahren, so wie man eben die Welt sonst auch im Ego erfährt, wo man sich sicher ist, aha, so ist es. Sind also nie da aufgebrochen, haben das Licht wirklich an sich erfahren, sondern reden immer nur rein theoretisch über diese Dinge. Deshalb wollen wir und müssen wir die Menschen einzeln als Individuen in eben diese Erfahrung führen, damit auch die neue Zeit entstehen kann. Es muss zur Erfahrung werden, es muss erfahren werden. Wie erfährt man nun aber dieses neue Bewusstsein und sich auch dann als neuen Menschen? Wie kommt man auch dahin? Das ist ja nun die Frage. Hier kann ich, wie gesagt, auf die göttliche Magie und auf meine eigenen Erfahrungen zurückgreifen. Man beginnt natürlich damit, dass man sich, wie ich schon andeutete, erstmal mit sich selbst beschäftigt. Das heißt also, der Blick wird von der Außenwelt und von den vergänglichen Phänomenen abgezogen und nach innen gerichtet. Man nimmt sich Zeit zum Beispiel für Meditation, wo man sich mit zeitlosen, ewigen Zuständen erst einmal in Verbindung bringt. Man nimmt sich Zeit zur Selbstreflexion und Selbstanalyse auch im Alltag. Man ist also ständig am sich beobachten. Man braucht ein Gewahrsein. Auch dazu ist die Meditation ein wichtiges Werkzeug, um in dieses Gewahrsein zu kommen. Auch Gebet kann ein gutes Mittel sein, um sich eben anzubinden an höhere Dinge, an die Ewigkeit, an Zeitloses. Und über diese Anbindung sich dem auch anzunähern. Es gibt noch verschiedene andere Methoden. Es geht letztlich darum, dass man sich selbst mehr erkennt, dass man sich mit seinen Licht- und seinen Schattenseiten beschäftigt, dass man die akzeptiert und dass man dann beginnt, auch an sich und in sich zu arbeiten. Ja, Meister Spiesberger sagte immer, Spiritualität ist schwere Arbeit an und in sich selbst. Und diese Arbeit geht dann halt so los, dass ich mich auch selbst weiter im Alltag beobachte. Ich gehe aber jetzt aus diesem Beobachterposten heraus und werde zum, man nennt das in unserer Tradition, zum Wagenlenker. Das heißt also, ich beobachte nicht einfach nur und sehe, wie Licht und Schatten aus mir heraus wirkt und welche Resonanzen das in der Welt erzeugt, sondern beginne lenkend einzugreifen. Ja, es gibt die Tarotkarte der Triumphwagen. Dort ist dies abgebildet. Man sieht jemanden in einem Wagen, hoch erhobenen Hauptes, mit einem Stern auf der Stirn. Das heißt, also man ist wirklich angebunden. Und vorne sind zwei Pferde. Sie symbolisieren den guten und den bösen Trieb in uns, Licht und Schatten. Das lichtvolle Pferd will den richtigen Weg gehen und will laufen. Das dunkle Pferd aber, der dunkle Trieb, der macht, was er will. Das ist das Ego, das will nicht jetzt wirklich was tun, was für alle gut ist, sondern was für sich gut ist, was für das eigene gut ist und lehnt alles andere ab, ist im Krieg, ist im Kampf etc. pp. Und die Kunst ist es wirklich, diese beiden auszugleichen. Das schwarze Pferd wird sich aber nur dann dem Pfad des Lichtes unterwerfen, wenn das Licht stark genug ist. Das Licht muss die Führung in mir übernehmen. Und hier kommt eben dieses lenkende Element hinein. Ich muss in mir selbst das Licht, das in mir angelegt ist, zur Blüte bringen, kultivieren, anwenden in der Welt, sodass es wachsen kann. Und ich muss gleichzeitig diese Finsternis als solche erkennen, muss erkennen, dass die in der Resonanz auch für mich nichts Gutes bedeutet und die meiden, ne, diesen Trieb einfach beiseite lassen. Wie eine Pflanze, die nicht mehr gegossen wird, wird das stückweise eingehen, wird zusammenschrumpfen, wird schwächer, während das Licht stärker und stärker wird. Wenn das Licht stark genug ist, dann kann es die Führung im System übernehmen und auch wenn das schwarze Pferd noch nicht besiegt ist, so unterstellt es sich doch dem Licht, weil es genau weiß, wenn ich jetzt das Licht angreife, so stark wie das ist, dann ist das mein Tod. Also unterstellt sich dann das Ego dem Licht. Und mit der Zeit können wir das Ego, wenn wir den lichtvollen Pfad dann mehr und mehr gehen, Stück für Stück aufgeben und das schwarze Pferd zu ebenfalls einem Weißen transmutieren. Das ist dann die letzte Aufgabe. Und wenn alles in mir Licht geworden ist, dann spricht man, sehr zu Recht, von Erleuchtung. In diesem Licht kann sich nichts halten. Also es gibt nichts mehr, was mich mit der Welt in dem Sinne verbindet. Und zwar so als Kette. Ich bin nicht mehr angebunden, ich bin nicht mehr gefesselt, bin kein Gefangener, das Ego mehr, bin nicht mehr im Ego verhaftet, sondern gelöst. Der Geist ist frei und kann dann auch frei agieren und lichtvoll seine Dinge in die Welt einspeisen, wie ein Kanal, der sozusagen diese göttliche Energie in die Welt bringt. Während mein Ego eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Und der Moment, wo das Ego stirbt und das Bewusstsein vollkommen frei wird, den, wie gesagt, nennt man Erwachen. Dieses Erwachen ist wirklich radikal. Ich kann es nur aus meiner eigenen Sicht sagen. Man sieht plötzlich mit einer vollkommen anderen Klarheit das Wirken in der Welt. Man sieht die Welt plötzlich mit einer Klarheit. Man sieht auch, wie die Systeme so aufgebaut sind. Und ist davon aber gelöst und blickt praktisch darauf. Die Erweiterung geschieht auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also bei mir war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass wirklich wie eine Eierschale aufplatzt und plötzlich Erweiterung in alle Richtungen geschieht. Das bedeutet auch, dass man selbst, also das Ego, der kleine Teil, der man eben ist, in jener kosmischen Staubkorngröße erscheint, wie es nun mal wirklich ist, während der Geist sich wie bei einem zerbrochenen Wassergefäß sich in alle Richtungen ausbreitet und den gesamten Kosmos erfüllt. Und es entsteht das Wissen, ich bin das. Also egal, was ist im Kosmos, das gesamte Universum, davon bin ich ein Teil und zwar ungetrennt, also bin ich auch das Ganze. Und das Ganze bin ich ursprünglich, der Teil, da bin ich nur sozusagen ein agierender Teil, ein Botschafter des Ganzen in dieser vergänglichen Welt. Und diesen Zustand, wie gesagt, nennt man Erwachen. Es wird einem klar, dass man nicht eben der Körper ist, dass man sich auch nicht mit dem Denken, mit dem Fühlen, mit seinen Weltbildern etc. pp., mit allem, was so in dieser Welt der Trennung und des Egos existiert, dass man das alles eben nicht ist, sondern dass man das Ganze ist. So, und jetzt kommt es eben, ich bin ganz geworden, ich bin Teil des Ganzen und als Ganzheit wirke ich natürlich dann in der Welt und versuche dort auch Ganzheit zu erschaffen. Also die Bruchlinien, die das Ego gerissen hat, die Wunden, die das Ego gerissen hat, wieder zu heilen. Wir sind hier in dem Bereich der kosmischen Erweiterung. Diese Form der Erleuchtung kann auch wieder vergehen. Ne? Also das ist zwar ein überwältigendes Ereignis und wer das mal erlebt hat, das wirkt auch ewig lange nach, aber wenn man dann ständig in der Welt von Ego umgeben ist, das an einem zehrt und zerrt und die wollen einen wieder zurück und dann kann es passieren, dass man auch wieder, weil der Widerstand gegen das Licht so groß ist in dieser Welt, sagt, okay, dann werde ich halt auch wieder Finsternis, dann habe ich wenigstens meine Ruhe, aber dann leide ich auch wieder. Also das kann nicht die Lösung sein. Es kann nicht die Lösung sein, wenn alle in der Lüge verharren, dass derjenige, der die Wahrheit gefunden hat, sich wieder der Lüge anschließt, damit alle ihre Ruhe haben. Das kann nicht der Weg sein. So, es gibt aber darüber hinaus noch einen anderen Zustand, der auch erlebt werden kann, der auch erfahren werden kann, der auch die kosmische Größe letztlich überwindet, auch das Universum sozusagen als ein materielles Ding, was ja auch letztlich vergänglich ist und dann wirklich sich mit der Ewigkeit verbindet und Raum und zeitlos ist. Diese Form der Erleuchtung, die ich jetzt mal als die höchste Erleuchtung, als das höchste Ankommen bezeichnen will, wo man auch wirklich Gott begegnen kann oder mit Gott eins wird, verschmilzt, die Unio Mystica, wenn man den erlangt hat, dann gibt es kein Zurück mehr, weil dann sieht man wirklich, wie lächerlich diese Spielchen hier auf der Welt sind. Ist auch, da man sich wirklich auch aus Raum und Zeit gelöst hat, davon frei und wird, ich sage es jetzt mal so, den Teufel tun, da wieder zurückzufallen in diesen materiellen Bereich. Und diese Form von Raum und Zeitlosigkeit, da hat man allen Raum und alle Zeit und ist doch kein Raum und keine Zeit. Also man ist nicht lokal. Das ist ein Zustand, ihr merkt schon, da fehlen einem die Worte, es zu beschreiben. Sich vorzustellen, dass man sozusagen, dass das Bewusstsein sich in den gesamten Kosmos, ins gesamte Universum ergießt, das geht noch, weil das ist ein veränderlicher, vergänglicher Zustand, das Universum, das wir auch kennen, auch wenn wir rausschauen zu den Sternen und zu den Planeten. Damit können wir was anfangen, aber auch das noch letztlich loszulassen, das noch zu überwinden und in raumzeitlose Zustände einzudringen, das ist mit Worten dann nicht mehr zu beschreiben. Und dort sind wir wirklich auf der Ebene der reinen Schöpferkraft, des Schöpfers sozusagen selbst. Und wenn wir mit dieser Ebene in Verbindung sind, dann ist auch in uns die Schöpferkraft befreit. Unsere Seele ist frei, unsere Seele ist voll entfaltet, weil darum geht es ja, dass wir unsere Seele entfalten, dass wir unsere Schöpferkraft entfalten, dass wir unsere besten Anlagen entfalten und diese dann eben einbringen. Und zwar ohne einen Lohn dafür zu erwarten. Man tut es, weil man es tut, weil man eben dafür hier ist. Und der Rest geschieht von selbst. Um den müssen wir uns eigentlich nicht kümmern. Je mehr Leute in diesem Zustand sind oder sich diesem Zustand annähern, umso mehr kann auch wirklich sich von selbst lösen und auch wieder in die Heilung bringen, kann wieder in Selbstorganisation kommen. Solange wir im Ego-Zustand sind, reden wir gern davon. So, mir fällt da gerade die FDP-Parole ein. Der Markt regelt das schon. Ja, nee, der Markt regelt gar nichts. Solange das angebunden ist an Vergängliches, regiert auch da das Ego, die Ausbeutung und so weiter. Und wenn man dem freien Raum lässt, dann wird jeder versuchen, so viel wie möglich für sich und die eigenen zu haben und den anderen gerade so viel zu gönnen, dass sie überleben können, wenn man auf sie angewiesen ist. Und wenn man nicht auf sie angewiesen ist, ach, dann sollen sie doch verrecken und verhungern. Das ist Ego, das ist der Markt und so funktioniert es eben nicht. Aus Sicht der Ewigkeit sind alle drin sozusagen eingeschlossen und ich trage für alle Verantwortung, ich trage für das Ganze Verantwortung und sollte dafür sorgen, dass es allen gut geht. Wir erleben in diesem Zustand sowohl eine Stille, das ist immer der große Vorteil, wenn ich mein Bewusstsein erweitere und zum Beispiel jetzt nur über diese Welt erweitere, dann spüre ich diesen Weltschmerz, also das, was wir der Welt auch zufügen, den Tieren, den Pflanzen, der Welt an sich, unseren Mitmenschen. Und das treibt mich wieder zurück. Das ist so ein Schmerz, dass die meisten da zurückweichen. Aber über diesen Schmerz muss man noch drüber ins Universelle hinein, ins Kosmische hinein, weil im Kosmos herrscht überwiegend Stille. Und diese Stille, die im Kosmos überwiegend herrscht, lässt einen auch hier als Individuum diesen Weltschmerz besser ertragen. Gleichzeitig ist in dieser Stille auch eine Fülle. So, jetzt kommen wir hier ein bisschen in Bedrängnis mit dem Buddhismus, der sagt, alle Phänomene sind leer, also Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Aber das widerspricht sich nicht. Es ist so wie unsere Formel, die sagt, alles ist in Gott und Gott ist in allem. Also alles ist in der Ewigkeit aufgehoben und das Ewige ist auch in allem nach wie vor vorhanden. Ob wir das als Leere oder als Fülle wahrnehmen, ist dabei vollkommen egal, weil auch hier gilt dieser Spruch, wenn man ihn weitermacht, die Leere ist die Fülle und die Fülle ist die Leere. Fülle meint nämlich hier, dass wir unser Potenzial haben, das noch nicht in Erfüllung gegangen ist, also sich noch nicht verwirklicht hat, aber als Fülle potenziell zur Verfügung steht. Und wenn wir jetzt unsere Schöpferkraft darauf anwenden, können wir eben diese Fülle umsetzen und Erfüllung finden. Diese Erfüllung, die finden wir durch die Liebe. Liebe bringt uns in Erfüllung. Liebe ist Erfüllung und sie ist auch die Erfüllerin. Liebe bringt uns zusammen. Liebe ist auch jener Bewusstseinszustand, der dann im Raum Zeitlosen übrig bleibt. Das ist auch der Urzustand Gottes, so hat er mir das mal erklärt. Alle anderen Zustände, wie man ihn beschreiben kann, als der Erbarmer, als der Gerechte, als der Ewige etc. pp., das stimmt zwar auch alles, aber Liebe, sagt Gott selbst, ist seine ureigenste Qualität und die drängt ihn dazu, Schöpfer zu sein. Also die Liebe will sich verwirklichen. Und genauso sind wir als Tropfen dieser Liebe hier in das Universum gegossen und sollen hier auch in der Liebe Erfüllung finden und in dieser Erfüllung, die wir haben, auch das Wohlergehen des Ganzen erschaffen. Ne? Liebe bringt uns aber auch ins Einssein. Liebe ist sozusagen der Gegenzustand zum Ego, der zweite Pfad, das zweite Bewusstseinsmodus, dem wir uns hingeben können. Und Liebe ist auch die große Heilerin. Egal welche Wunden das Ego gerissen hat, die Liebe bringt die gerissenen Gräben wieder zusammen, baut Brücken und schließt die Wunden, heilt die Welt. Deshalb ist Liebe als Bewusstsein auch der Pfad, den wir am ehesten anstreben sollten, der auch in uns angelegt ist. Und über die Liebe können wir Stück für Stück in das Erwachen hineinwachsen. Das Erwachen geschieht meist recht plötzlich. Auch mich hat das vollkommen aus dem Nichts überfallen sozusagen. Aber der Pfad der Liebe, der ist natürlich etwas, das dauerhaft gelebt werden kann. Und in der Liebe ist es nicht nur so, dass es dann eben allen gut geht, es geht letztlich auch mir gut. Ne? Also wenn es dem Ganzen gut geht, geht es auch allen Teilen gut. Deshalb sollen alle Teile dafür sorgen, dass es dem Ganzen gut geht. Das ist ein ganz einfacher philosophischer Grundsatz. Und Liebe gibt es auch nur in Form des Einsseins. Erwin Schrödinger hat mal gesagt, auch Bewusstsein. Bewusstsein ist nur als eins denkbar. Es gibt nur ein Bewusstsein, sozusagen der Ozean des Bewusstseins, wo wir ein Tropfen davon sind. Und dieses Einssein, sich bewusst zu machen, dahin führt uns eben die Liebe. Liebe bringt in Verbindung, Liebe eint und kann eben dies auch leisten. Und genau da sind wir eben bei dieser Erfahrung wieder, was der Peter Russell sagte, nämlich, dass wir diese Erfahrung von Einssein brauchen, die aus der Liebe erwächst. Und nur mit dieser Erfahrung und mit der Liebe sind wir in der Lage, diesen Planeten so zu gestalten, unsere Gesellschaftsorganisation so zu gestalten, dass es allen wohl ergeht. Ne? Da ja, will ich jetzt auch gar nicht so sehr reingehen. Wenn wir uns die Welt betrachten, so wie sie heute ist, mit allem Krieg, allem Schmerz, aller Ausbeutung, könnte man sagen, sie ist eine Dunkelheit, die nur partiell und temporär mal mit Licht erfüllt ist. Und so ist auch das Leben der meisten. Es besteht aus Leiden, das hier und da mal Elemente des Glückes und der Erfüllung in sich trägt, aber trotzdem immer mit Leid verbunden ist. Es ist immer schwarz und weiß gemeinsam. Aber sobald wir merken, okay, wir können auch das reine Licht leben, können uns darauf zubewegen und können so praktisch das Mischungsverhältnis ändern, dann kann es passieren, dass wirklich mehr und mehr Licht, Liebe und Frieden auf dieser Welt Einzug hält und diese dunklen Kräfte von Krieg, von Zerstörung und auch Selbstvernichtung immer mehr in den Hintergrund treten, bis sie vielleicht irgendwann ganz vergehen und der gesamte Planet erwacht. Das ist dann das, was ich immer als Welterwachen bezeichne. Das Welterwachen hat also zur Grundlage, dass die Menschheit, dass die einzelnen Menschen wach werden. Und je mehr das sind und je mehr Menschen auch sich dem ganzen Werk anschließen, umso eher wird sich dies auch dann erfüllen. Wären wir wieder bei der Erfüllung. Denn auch wir sind als Menschen, als Gemeinschaft hier, um einen Zweck zu erfüllen. Ne? Wir sind nicht einfach hier, um zu leben und uns zusammenzurauben, was wir gerade haben wollen, sondern wir sind hier für einen Zweck. Und dieser Zweck ist Liebe. Das sagt auch schon Novalis so schön. Liebe ist sozusagen der Endzweck und das große Amen des Universums. Mit diesen Worten würde ich den heutigen Podcast schließen. Wir haben jetzt viel gehört über das Erwachen und die Erleuchtung. Genügend, um vielleicht auch dir eine Hilfestellung zu geben, ob du dich dem anschließen magst, ob du dich auf diesen Pfad begeben möchtest oder eben nicht. Auch ob du es vielleicht anderen weitererzählst, weil es ist wichtig, dass viele Leute da mitmachen. Es sollte eine ganze Masse an Menschen sein, die für die Liebe einstehen. Ne? Das kann der Einzelne nicht leisten, diese Veränderung der Welt. All das kannst du jetzt aufgrund des Podcasts, des Wissens, das dir hier übermittelt wurde, für dich entscheiden. Und wenn du dich da anschließen willst, egal welcher Tradition du gehörst, kannst du gern bei uns, bei der Interessensgemeinschaft Neue Zeit mitmachen. Unter www.welterwachen.de findest du unsere Website. Dort kannst du auch mit uns Kontakt aufnehmen. Es ist alles noch nicht ideal, weil wir noch zu klein sind. Also auch wir müssen wachsen und größer werden, professioneller werden, auch um dieses Wissen zu verbreiten, um neue Podcasts zu machen, um vielleicht auch dann richtige Dokumentationen, Filme und so weiter zu machen. Vielleicht auch Festivals oder eine Demonstration für die neue Zeit, für das Leben in Glück, in Frieden und Liebe. All das ist denkbar, aber eben nur, wenn sich genügend Leute entschließen, mitzumachen. Ansonsten kannst du mir auch über Twitter oder X folgen, @André Buchheim. Da findest du meinen Kanal, dort werden täglich Weisheiten geteilt und auch Hinweise auf zum Beispiel Dokumentationen oder Filme, die im Fernsehen laufen, in den Mediatheken sind oder auch bei YouTube neue Beiträge. Dort wirst du eigentlich von allem erfahren, was uns auch mehr in diese Richtung treibt, uns inspiriert, uns motiviert. Und natürlich auch auf YouTube den Kanal Welterwachen, wo du dann hier die Podcasts findest und auch viele andere Beiträge. Ja, damit soll es das für heute erst einmal gewesen sein. Ich würde mich jetzt von euch verabschieden, wünsche euch allen Segen, würde mich freuen, von euch zu hören, dass ihr euch anschließt, dass wir gemeinsam wirklich in der Welt etwas zum Besseren bewegen. Allen Segen.
Das war der Podcast von André Buchheim. Weitere Podcasts und Informationen zur neuen Zeit findest du auf welterwachen.de.